So, wir machen mit dieser Serie vom Kolosserbrief weiter. Wir haben das als Pause reingeschoben zwischen dieser Serie Christ in You. Mit der machen wir im November dann weiter. Kolosserbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe. Und vor allem, als wir jetzt über diese Serie dran sind, Christ in You, haben wir gefragt, hey, wer ist denn der Jesus überhaupt? Und im Kolosserbrief rein, da ist richtig viel Jesus drin. Die ganze hohe Jesus-Dichte. Wenn wir durch den Brief durchgehen und heute das Kapitel 2, dann geht es mir eigentlich nicht darum, eine Vers-für-Vers-Auslegung zu machen, wenn ich eigentlich sowieso nie mache, oder irgendwie sonst einen Haufen Hintergründe zu bringen. Sonst geht mir wirklich darum, ich habe den Begriff Streifzug gewählt. Wir wollen durch den zweiten Kolosser durchgehen und einfach bei Jesus einmal anhalten und stehen bleiben. Das ist der Schwerpunkt für alle anderen, die vielleicht denken, oh, das wäre auch noch interessant gewesen, warum sagt Josef jetzt nichts zu dem und zu Sebem und so. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Der Brief selber, man nimmt an, dass er so 60, 64 nach Christus geschrieben worden ist, da ist Jesus bereits schon 30 Jahre auferstanden. Schon eine rechte Zeit verflossen. 30 Jahre, für uns sind viel. Die Stadt Kolossee, ich habe da noch eine Karte für gesucht, die liegt ganz im Südwesten von der Türkei. In dem Brief, ganz am Schluss, erwähnt er sogar drei Städte. Kolossee, Laodicea und Hierapolis. Die liegen in einem Tal hinein und es war eine ganz wichtige Route gewesen, von Osten nach Westen. Die Gemeinde hat nicht den Paulus gegründet, wo man auch annehmen kann. Er ist so auch der grosse Evangelist gewesen. Seine Missionsreisen, ihre Apostelgeschichte kennen wir. Sondern der Epaphras, ein Kollege, ein Mitstreiter von ihm. Er hat, glaube ich, alle drei Gemeinden gegründet, die man hier findet. Und der Brief hat auch immer einen Anlass gehabt. Es hat irgendeinen Grund gegeben, warum der Paulus oder andere Briefe schreiben. Meistens haben sie irgendetwas gehört von einer Gemeinde und haben nachher auf das reagiert, indem sie einen Brief geschrieben haben. Und der Grund im Kolosserbrief, der Hauptgrund, liest man in den Kommentaren, ist eigentlich gewesen, dass sich verschiedene Irrlehren einschleichen wollten. Einerseits von Kolossee selber, für Kolosser haben die Engel eine rechte Rolle gespielt. Dann jüdische Leute, die immer wieder versucht haben, das Gesetz reinzubringen. Ja, aber ihr müsst doch das und ihr müsst doch dieses, damit ihr gerettet sind oder was auch immer. Und eine dritte Richtung, das ist erst später dann richtig gross geworden, ist so Gnosis gewesen. Vielleicht könnte man das heute mit ein bisschen Esoterik vergleichen. Sie haben eigentlich alles Liebliche abgelehnt. Also das Körperliche ist nicht wichtig, nur das Geistliche und so. Und so nimmt er in dem Brief immer wieder Bezug. Und was er wirklich macht, und ich habe leider nichts anderes gefunden, um Jesus zu symbolisieren, er hat immer wieder Jesus angezogen. Er hat gesagt, hey, aber Leute, das ist es doch, Jesus ist es doch. Und andere haben wieder wegschieben. Dann nimmt der Paulus in dem Brief wieder an und sagt, nein, weißt du, es ist Jesus, oder? Und dann haben andere das wieder überdecken. Der hat gesagt, nein, weißt du, es ist Jesus. Also in dieser Gemeinde war so eine Atmosphäre gewesen, dass man den Jesus immer rumgeschoben hat, ein bisschen auf die Seite und so. Und der Paulus sagt, nein, es ist Jesus, weißt du? Jesus in allem. Ein kurzer Rückblick zum letzten Sonntag und zum ersten Kapitel vom Kolosser. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von all diesen Aussagen, wo er sagt, Moment mal. Okay. Jesus ist von Ewigkeit her ungeschaffen, aber in ihm ist alles erschaffen worden. Und durch Jesus funktioniert die Schöpfung und hat auch ihren Bestand. Jesus ist das Abbild von Gott und der perfekte Ausdruck von Gottes Wesen. Jesus ist der Erste, der auf diese Art von den Toten auferstanden ist. Und so ist er auch der Anfang von dieser neuen Schöpfung. Und dass Jesus im Plan von Gott der Erste, oder wir können sagen, der Ehrenplatz einnimmt. Und er ist auch das Haupt oder die Quelle von der Gemeinde. Und durch seinen stellvertretenden Tod hat Gott uns mit sich selber versöhnt. Das ist so aus dem ersten Kolosser raus. Ich möchte als nächstes, dass wir einfach den ganzen zweiten Kapitel, ich lese das vor, ihr könnt davor mitgehen, um einfach euch ein bisschen mal mit in den Text reinnehmen, im ersten Abschnitt rein, erzählt Paulus von seinem Kampf, den er hat, einerseits für alle Menschen, die Jesus nicht kennen, aber auch für alle Gemeinden, für alle Gläubigen und sein Ringen dort drinnen. Vom Kapitel 1 am Schluss an, da heisst, Christus verkünden wir und wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich doch in meinem Geist mit euch verbunden. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glauben an Christus ist. Christus muss wirklich mit dir bleiben. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in Christus verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dieser Welt dreht und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Christus befreit uns von unserem verderbten Wesen, von unserer Schuld und auch von der ganzen Macht Satans. Und der Paulus sagt, denn verbunden mit Christus seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit Christus verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit Christus auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in einem Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Dies sind zweifellos ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an Christus zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Christus sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder ist und so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, du darfst das nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solche Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das mit dem Kampf von ihm gefällt mir. Ich habe mir nachher auch überlegt, ich bin ja Pastor von einer Gemeinde und habe mir überlegt, wie sieht mein Kampf aus? Kämpfe ich um euch? Ich habe mir überlegt, wie er kämpft. Er ist nämlich im Gefängnis, gebunden in Ketten, lesen wir ganz am Schluss vom Brief. Ich dachte, wie kämpft denn der Gute? Wie kämpft er für Gemeinden? Und viele Möglichkeiten hat er nicht. Ich denke, das eine ist, dass er betet. Und das sagt er auch immer wieder. Hey, ich denke, meine Gebete kommen dir immer wieder vor. Ich denke, er kämpft, indem er Brief schreibt. Und indem er auch Mitarbeiter hin und her schickt. Die verschiedenen Gemeinden, dass er Leute aussendet. Und er sagt, mein Ziel, das Ziel meiner Arbeit, das Ziel, worum ich mich abmühe. Es ist lustig, an einem anderen Ort, wo er in der Freiheit war, da hat es andere Leute gegeben, die eine grosse Röhre hatten, und dann sagt der Paulus einmal, okay, lass mich auch mal ein bisschen blöffen. Hey, ich habe x-mal Schiffbruch erlitten, ich bin ins Gefängnis geworfen worden, ich bin abgeschlagen worden, ich bin fast gesteinigt worden und so weiter. Da kann er jetzt alles nicht mehr. Aber sein Anliegen ist da und sagt, mein Ziel ist, euch alle als reife Menschen von Gott anzustellen. In den einen Übersetzungen heisst das vollkommen. Dafür mühe ich mich ab. Denn wir möchten jeden und jede dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und er sagt im Vers 28, wir zeigen jedem Mensch den richtigen Weg. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wort und das Leben und niemand kommt zum Vater außer mich. Also den Menschen den Weg zeigen, wie sie zum Vater kommen in eine versöhnte Beziehung. Aber auch den Weg, wie man leben soll. Wie soll ich denn leben, wenn ich Christ bin? Und dann sagt er, hey, und wir versuchen das mit aller Weisheit zu machen. Dann ist es ihm immer wieder wichtig, dass wir die Liebe zusammenhalten. Und das ist etwas, was in all seinen Briefen immer wieder vorkommt. Und wie ist das, wenn jemand etwas immer wieder erwähnt? Wie ist das, wenn ihr Eltern euren Kind zum wiederholten Mal irgendetwas sagen? Dann merkt ihr, da steckt ein starkes Anliegen dahinter und es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir wirklich zusammenhalten. Es gibt immer einen Haufen Gründe, um uns auseinanderzutreiben. Eben zusammen kommen zu dieser tiefen, umfassenden Erkenntnis und zu dem immer grösseren Verständnis vom Geheimnis Gottes und sagt, Jesus ist das Geheimnis gewesen. Das ist verborgen gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt vom Jahr Null. Und das Geheimnis ist Jesus selber. Und dann sagt er, in ihm sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Das ist auch noch eine Aussage. Ich meine, was ist mit unseren Universitäten? Was ist mit all unseren schlauen Büchern? Was ist mit all dem, was wir so machen? Mit allem Wissen, das wir uns aneignen? Und dann kann der Paulus einfach sagen, hey, das ist okay, doch schon. Aber eigentlich ist das alles in Jesus angelegt. Jesus allein. Alle Schätze von der Weisheit, alles, was wir an Einsicht, alles, was wir an Erkenntnis brauchen. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis. Umfassend, muss ich sagen, abschliessend. Ihr werdet abschliessend die Weisheit finden in Jesus. Ein immer grösseres Verständnis für das Geheimnis. Und Jesus selber ist das Geheimnis. Und wir könnten sagen, eigentlich gibt es noch viel zu entdecken in Jesus. In dieser Person Jesus gibt es noch sehr viel zu entdecken. Das ist wie ein Fass ohne Boden, könnte man sagen. Wir werden gar nie fertig werden. Mit dem ergründen, wer Jesus wirklich ist und was in Jesus wirklich alles ist. Dann sagt er, ihr habt Jesus angenommen. Das bedeutet aber auch, dass ihr in der Gemeinschaft mit ihm lebt und nach seiner Art. Und das ist ja das, was uns wahrscheinlich im Alltag herausfordert. Wie können wir Jesus-mässig unterwegs sein? Wie können wir Konflikte lösen? Jesus-mässig. Wie können wir unsere Kinder ziehen? Jesus-mässig. Wie können wir unsere Pensionierung leben? Jesus-mässig. Wie können wir ein Geschäft gründen? Jesus-mässig. Ihr habt ihn angenommen. Lebt in der Gemeinschaft und lebt nach seiner Art. Man sollte auch Jesus nachahmen. Das ist das, was man bei den Kindern sehr gut beobachten kann, wenn sie die Erwachsenen nachahmen, oder? Wenn ein Mädchen in der grossen Schuhe von seiner Mami rumläuft. Wenn der Bübel irgendwie genau das gleiche macht wie du. Das ist nicht negativ. Überhaupt nicht. Im Kolosser 1,1 bringt er das auch. Er sagt, ihr solltet so leben, wie es Jesus ehr macht und stets tun, was ihm gefällt. Bei den Kindern kann man das manchmal auch beobachten, dass sie versuchen, den Eltern zu gefallen. Und da gibt auch Grenzen, gell? Das gibt wirklich auch Grenzen. Aber er sagt, lebt so, dass es Jesus gefällt. Ahmet ihn noch. Tönt immer das, was ihm gefällt. Also das Fragen, Jesus, was denkst denn du dazu? Und da meine ich nicht irgendwie etwas Verborrenes nachfragen, sondern das ist etwas, wo aus dem Herzen springt, aus meiner Liebe zu Jesus, dieser Leidenschaft, und sage, was würde denn Jesus da dazu sagen? Wie würde denn Jesus mit dem umgehen? Die ganze Frage von der Motivation. Und dann sagt er, bleibt im Glauben, nein, weiter oben im 7, sind in Christus verwurzelt, bauen euer ganzes Leben auf ihn. Über das muss man mal eine Weile nachdenken. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt zu dem gemacht und habe Martin Braun nachher gefragt, ob er mir nicht eine Zeichnung dazu machen könnte. Ich glaube, wir haben die damals auch angeschaut. Das heisst, dass mein ganzes Leben, meine Lebenswurzeln, dass die in den Boden von Jesus hineinschlagen. Da rein heisst sogar, ich muss schnell schauen, im Epheser rein, ich bitte Gott, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und dass ihr fest in seiner Liebe verwurzelt sind und gründet. Also es geht nicht nur darum, in Jesus verwurzelt zu sein, sondern in seiner Liebe. Das ist das Substrat, das ist der Boden, das ist der Humus, wo wir brauchen, um wirklich Jesus ähnlich zu werden. Und dort sollen wir unsere Wurzeln reinschlagen. Ich habe mir dann auch schon gefragt, wie macht man das? Wie mache ich das? Wie kann ich machen, dass meine Wurzeln tiefer gehen, dass der Halt stärker wird. Und das andere ist, dass er sagt, ich will, dass ihr darauf gegründet sind. Ich gehe nochmal eins zurück. Wir sollen gewurzelt sein, Jesus, und unser Leben auf ihm aufbauen. Das heisst, er ist eigentlich das Fundament. Wenn er das Fundament nicht wirklich ist, dann können wir zwar etwas bauen, immer mit dem Risiko, dass es Risse in unsere Lebenswände hineingibt. Oder das Haus beim nächsten Hurricane, das es bei uns gar nicht gibt, umgeht. Und vergesst nicht zu danken in allem, was Gott euch geschenkt hat. Die Irrlehrer, die in die Gemeinde reingekommen sind, die haben immer versucht, Jesus vom Platz zu stoßen. Sagen, ja, vielleicht Jesus ja, aber auch. Dass also Jesus eine gewisse Bedeutung hat im Leben von einem Menschen, aber wir tun immer noch andere Sachen anziehen und stellen sie vielleicht gleichwertig neben Jesus. Und dann sagt er, hey, aber es ist doch Jesus. Es ist Jesus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen auch in einem Körper in Gestalt angenommen hat. Und ihr habt Anteil an dieser Fülle, weil ihr mit Jesus verbunden sind. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt gehabt. Er sagt, der Vater sagt, ich bin in Jesus. Das ist der Vater und er schläuft in Jesus hinein, oder? In Jesus ist die ganze Fülle Gottes. Und nachher heisst es doch, dass Jesus in uns hinein lebt. Das haben die Händchen verkehrt angelegt. So. Gut, ich muss zuerst den nehmen. Und dass nachher eigentlich der Jesus in uns hinein schlüpft, oder? Und darum heisst es, wir haben Anteil an all dem. Wenn wir sagen, Christ in you, dann ist in uns hinein alles angelegt. Und im Johannes 14, 15 kommt es ein paar Mal. Der Vater in Jesus und der Jesus im Vater und sie zusammen in uns durch den Heiligen Geist und so weiter. Gibt so richtige Mülle. Und was das wirklich heisst, das möchten wir eigentlich herausfinden, auch mit dieser Serie Christ in you und jetzt auch mit dem Kolosser. Was heisst das, wenn der Jesus in mir lebt, wenn der in mir angekleidet ist? Was bedeutet das für meinen Alltag? Wie bin ich unterwegs? Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Und es heisst, dass wir den Schatz in zerbrechlichen Gefäßen haben. Und der Schatz, der wird raus. Der wird nicht drinnen bleiben. Wie kommt Jesus aus uns raus, in unser Umfeld hinein? Und dann heisst es, er ist das Oberhaupt von allen Mächten und von allen Gewalten. Machtverhältnisse haben sich auch gedreht. Menschen, die Gott nicht kennen, sagen die Bibel, die leben unter der Herrschaft der Finsternis. Und Jesus hat die Finsternis besiegt und er hat uns daraus erlöst. Und nicht nur das, er hat uns Vollmacht gegeben in seinem Namen über die Macht der Finsternis. Das ist ein richtiger Machtwechsel. Und das sehen wir gerade in den nächsten Versen, wo ich nicht ganz einfach finde, die ganze Sache mit der Beschneidung, wenn man das nicht so ein bisschen im Hintergrund hat, ist man vielleicht ein bisschen durcheinander, wenn man das alles liest und so. Er sagt, verbunden mit Jesus sind wir auch beschnitten. Und wir kennen die Beschneidung bei den Juden an der Vorhaut vom Glied als Bundeszeichen, aber als Abgrenzung zu den anderen Völkern. Und er sagt, verbunden mit Christus sind wir auch beschnitten. Allerdings ist das nicht mehr ein äusserer Eingriff am Körper, sondern die Art von Beschneidung von Jesus, da geht es, dass wir unser altes Wesen ablegen. Der alte Mensch. Und dass das unter Jesus passiert. Im Vers 12 hinein nimmt er das nochmal auf, es geht weiter mit der Taufe. Ihr seid ja zusammen mit Christus begraben, wo ihr getauft worden seid und weil ihr mit Christus verbunden seid, seid ihr auch mit Christus zusammen auferweckt worden, denn ihr habt euch der Macht Gottes anvertraut. Er sagt, es hat eine Zeit gegeben, wo ihr tot gewesen seid. Die Bibel kennt mindestens etwa drei Arten von Tod. Was mit der gemeint ist, ist, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann ist er von der Quelle vom Leben abgeschnitten und wird als tot bezeichnet. Es gibt so eine Geschichte, wo einer zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber bitte lass mich zuerst heimgehen. Mein Vater ist gestorben, ich möchte ihn begraben und dann komme ich mit dir mit. Und dann sagt Jesus etwas völlig asoziales. Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich denke, okay. Also. Ihr seid einmal tot gewesen, weil ihr unbeschnitten gewesen seid. Das heisst, ihr seid in einem Leben voll Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. In diesen paar Versen ist der ganze Heilsweg. Wie kann ich gerettet werden? Über die Taufe, über das Sterben mit ihm, über das Auferstehen. Der Schuldschein, und die einen von uns kennen das, wo auf unseren Namen ausgestellt worden ist und wo uns anklagt, weil wir ja die Forderungen vom Gesetz nicht erfüllt haben, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt und die gottfindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Etwas, wo ich etwa mal stehen bleibe, bin ich bei diesen Gedanken, also wenn Jesus Satan wirklich besiegt hat, warum gibt es dann noch so viel Elend auf dieser Welt, oder? Hat er ihn jetzt besiegt oder hat er ihn nur halb besiegt? Wenn er ihn ganz besiegt hat, wieso kann er dann immer noch wirken auf dieser Welt? Vielleicht kennst du das auch. Das ist so ein Spannungsfeld, oder? Ja, hat er ihn jetzt besiegt oder hat er ihn nicht besiegt? Hat er ihn nur halb besiegt? Der Gedanke, der mir bei dem gekommen ist, als ich das angeschaut habe, ist, dass er vor allem über denen besiegt ist, die Jesus angenommen haben. Durch einen Schuldbrief stehst du in der Schuld von jemandem. Und diese Person hat Macht über dich. Und die Bibel sagt, wenn wir in dieser Situation sind, dann hat Satan Macht über uns. Wenn aber jemand kommt und den Schuldbrief zahlt, ihn begleicht, hat diese Person, der Schuldner, hat keine Macht mehr. Es ist beglichen. Wir sind frei. Du kommst auch keine Mahnung mehr über. Sie sollten dann noch. Und in dem Sinn, denke ich, ist Satan wirklich entmachtet. Er hat über die Menschen, die das Leben Jesus anvertrauen, hat er keine Macht mehr. Es gibt keinen Schuldbrief mehr. Es gibt kein Gesetz oder ein verbrieftes Recht oder so. Und dann geht er auf das ein, was in dieser Gemeinde scheinbar gelaufen ist, dass Leute gesagt haben, hey, das solltet ihr nicht essen, das solltet ihr nicht anlangen und so weiter. Ich habe mir dann überlegt, okay, das ist für sie ein riesen Thema gewesen. Also sowieso von den Juden her, was darf ich essen, was ist nicht, was ist rein, was ist unrein und so. Darf ich Fleisch essen, wo einem Götzenopferdienst, einem Götz dargebracht worden ist und nachher auf dem Markt landet und ich gehe am Markt posten, soll ich das Fleisch dann nehmen? Soll ich es nehmen, wenn ich es weiss? Soll ich es nehmen, wenn ich es nicht weiss? Das hat sie enorm beschäftigt. Ich glaube, das sind nicht unsere Probleme von heute, oder? Aber wenn eine Überlegung wert, sagen, okay, was ist es denn heute, oder? Was ist es heute für uns? Du solltest nicht in den und den Laden reingehen. Da unten haben wir doch so einen Laden, nicht das Mosaik. Kaleidoskop, genau. Soll ein Christ dort reingehen? Ja, ihr, die einen von euch lächelt, oder? Das ist nicht für alle ganz klar, oder? Wir haben doch dort drinnen nichts verloren. Was die dort alles verkaufen. Ja, mit Drachen und dem ganzen Zeug und so. Oder an ein Konzert gehen, wo nicht Christen spielen oder so. Also, einfach so. Wenn ich interessant schaue, wo sind unsere heiligen Kühe, oder? Ins Yoga gehen. Akupunktur, homöopathische Mittel, genau, die einen machen so, die anderen machen so und ja, das sind wirklich Fragen. Aber auf das will ich ja heute nicht. Aber sie haben wirklich ein Problem gehabt. Und die Leute, die haben sehr religiös gewirkt, oder? Eben sehr demütig, haben von Visionen geredet und so. Und der Paulus sagt, hey, das ist einfach selbstsüchtiges Zeug. Die spielen sich nur auf, oder? Und sagt dann, statt dass sie sich an Christus halten, wo das Haupt der Gemeinde ist und dafür sorgt, dass die ganze Liebe gestützt und zusammengehalten wird durch verschiedene Gelenke und Bänder, da bringt er richtig so Körperlehre rein, oder? Das verstehen die Leute. Statt sich an Christus halten, so, der Christian Schöne hat einmal ein Lied geschrieben, 1000 Schritte sind wir schon gegangen und wir bleiben da Jesus hängen, oder? Und wenn es stürmt und tobt und tut wie verrückt, wir bleiben da Jesus hängen. Und er sagt, hey, statt sich an Jesus zu halten, was das Haupt der Gemeinde ist, Quelle, stehen wir immer wieder in Gefahr, dass wir abdriftet und versuchen, unser Leben zusätzlich an anderen Orten zu verankern. Und das ist der Kampf von Paulus, jetzt im Blick auf Kolosser. Der Schluss, ich lese ihn einfach nochmal durch. Sagt er, wenn ihr mit Christus gestorben seid, sind ihr auch für die Prinzipien von dieser Welt gestorben. Wieso lebt ihr denn immer noch so, wie wenn die für euch wichtig wären? Eben, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht einmal anlangen. Es geht doch gar nicht um die Sachen, die sind alle dazu bestimmt, dass man sie aufisst und wieder aufs WC geht. Er sagt, wer dortigen Forderungen nachkommt, der folgt einfach Gebot und Lehre der Menschen. Und dann nochmal zugeben, okay, wenn man nicht genau anschaut, muss man sagen, hey, die sind fromm, die wirken weise, die haben so einen selbstgewählten Gottesdienst, sie wirken demütig, sie sind schonungslos gegen ihren Körper, kasteien drin. Und dann sagt er, hey Leute, mit dieser Motivation ist das alles absolut wertlos. Er sagt nicht, wir sollen nie fasten. Er sagt einfach, Motivation bei diesen Menschen stimmt nicht. Das heißt, wenn ihr das macht, ohne wirklich bei Jesus verankert zu sein, ohne dass er die Narben an eurem Rad ist, sagt, hey, das ist wertlos. Du kannst sogar als Märtyrer dich hingeben. Wenn du nicht mit Jesus verbunden bist, wirkt das extrem geistlich oder so. Aber es ist ohne Wert. Es ist ohne Wert. Es bringt dich Gott nicht näher und es tut deine Verbindung mit Jesus tut es auch nicht fördern. So, das ist ein Streifzug durch das Kapitel 2. Ich möchte die Sachen einfach noch zusammenfassen. Das heisst, Jesus ist und bleibt der Weg und das Wort und das Leben. In ihm wohnt Gott oder hat Gott in lieblicher Gestalt gewohnt mit seiner ganzen Fülle. Jesus war völlig erfüllt mit der Gegenwart vom Vater. Und wir haben scheinbar, wenn wir das glauben, Anteil an dem, was in uns hinein angelegt ist, weil der Heilige Geist in uns hinein lebt. Und mit dem Heiligen Geist Jesus und auch der Vater. Das heisst, in Jesus allein sind alle Schätze und Weisheit von der Erkenntnis verborgen. Wenn der Paulus das sagt, dann kommt es eine ganz, ganz spezielle Bedeutung über. Er war ein brillanter Theologe. Er war der Rabbiner der Rabbiner. Er hat bei der besten Schule, ich glaube, im Gamaliel, hat er studiert und so. Er war wirklich ein schlaues Haus. Und neu sagt er einmal, hey, seit ich Jesus kenne, ist das für mich alles zweitrangig. Er hat nein, zuerst gesagt, das ist alles Dreck, hat er gesagt. Das finde ich ein bisschen hart. Für alle unter euch, Bachelor oder Master oder irgend so etwas haben, so. Er kommt einfach zurück zu dem ganz einfach und sagt, hey, Jesus ist das alles verborgen. Also alles, was wir zum Leben brauchen. Alles, was wir zum Leben brauchen. Mit Gott zu leben und in der Welt zu leben. Das ist in Jesus verborgen. Das ist in Jesus angelegt. Und wie ist das so mit Schätzen? Schätze tut man eigentlich suchen. Man tut sie ausgraben. Und das ist unsere Aufgabe. Gut, Klammern. Wenn ihr irgendwie studiert und gescheite Bücher lest, das ist schon okay. Es ist so das Ausschliessende, verstehst du? Oder einfach das Vermischende. Ich glaube, wenn Jesus wirklich unser Mittelpunkt ist, dann machst du nur deinen Doktor und deinen Professor. Das ist super, oder? Du wirst einen grossen Einfluss haben. Aber nur wenn Jesus so dein Herzschrittmacher ist. Nur einen Moment, Jürgen. Das heisst, alles, was wir im Alten Testament sehen, das ist wie ein Schatten, wo in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Es heisst, dass Christus Oberhaupt ist von allen Mächten und Gewalten. Und zwar in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Er ist Herr aller Herren. Er ist die letzte Instanz. Wenn wir einen Rechtsfall haben, dann kann man irgendwie, man kann da im Dorf, ich weiß nicht, ob es so ein Gericht gibt bei uns, und dann kann man, im Kanton kann man auch nicht das Gericht, und die letzte Instanz ist dann das Bundesgericht, oder? Und die allerletzte Instanz ist dann Jesus. Er ist eigentlich unser Fixpunkt. Wir sollen uns ihn halten und dass er den Leib zusammenhebt. Dass er uns zusammenhebt. Aber der Fixpunkt gefällt mir. Ich meine, wenn du zum Augenarzt gehst, dann sagt er auch, tun Sie dort den Punkt anvisieren, schauen Sie auf den Punkt mit den Augen. Oder? Und dann kontrolliert er etwas. Genauso soll Jesus in unserem Leben sein. Er soll der Fixpunkt sein oder der Fixstern. Er ist der Nährboden, wo wir drinnen sollen verwurzelt und gegründet sein. Und das würde mich freuen, wenn ihr heute rausgeht, wenn das euch beschäftigen würde. Sagt, hey, wie geht das? Wie kann ich tiefer verwurzelt sein? Christus kann uns zu geistlich reifen Menschen machen. Und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich jedes von uns wünscht. Wir möchten reifer werden. Wir möchten ja nicht Kind bleiben. Wir möchten nicht Kind, Säugling, Jüngling im Glauben bleiben, sondern wir möchten reife Persönlichkeit werden, reife Männer, reife Frauen, gereift durch die Sonne Jesus, damit wir anderen können auf dem Weg mit Jesus helfen. Und wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit Jesus. Er ist der, der gesagt hat, ich lasse dich ein, komm zu mir. Und wir sollen ihn nachahmen. Wir sollten schauen, wie hat Jesus das gemacht? Und unter der Führung vom Heiligen Geist das versuchen auch zu machen. Ich habe das letzte Mal schon so einen Merkvers gemacht, einfach ein Vers aus dem Kapitel raus, wo ich gefunden habe, der ist treffend, der tut im Entferntesten das ganze Kapitel zusammenfassen. Ich habe für das mal alleine gemacht, vielleicht können wir die mal umgeben. Wenn du möchtest, nimm dir einen, lerne auswendig. Nimm dir vielleicht mal Zeit, über dem zu brüten, wie ein Huhn über einem Ei. Schau mal, was passiert, wenn du so einen Vers wirklich dein Herz anlässt. Im ersten Kapitel vom Kolosserinnen, da gibt es so eine Christushymne, einer der ersten paar Vers. Wenn du mehr auf diese Art möchtest lesen, dann lies mal Johannes 1, was heisst, denn Gott war das Wort und das Wort war Fleisch. Lies Kolosser 1 nochmal für dich, da ist ganz viel Jesus drin. Lies Hebräer 1, dort wird Jesus den Engel gegenübergestellt, wer jetzt wirklich gut drauf ist und zu sagen hat. Und Offenbarung 1, also kannst du das einfach merken. Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1, Offenbarung 1.